SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. Die SPD hat auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende beschlossen, ein AfD-Verbotsverfahren vorzubereiten. Das sorgt für Gesprächsstoff mit dem Koalitionspartner im Bund der Union. Bundestagspräsidentin Klöckner von der CDU warnte am Abend im ARD-Bericht aus Berlin, das bringe hohe Hürden mit sich. Zudem gäbe es dafür keine klaren Regeln. Aus der Nachrichtenredaktion Nils Hansen.
Denn wer so ein Verbot anstrebe, müsse sich ziemlich sicher sein, dass es gelingt, weil man sonst auch das Gegenteil erreichen kann, so die CDU-Politikerin. Außerdem sollten Parteien nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich unliebsamer Meinungen entledigen wollen. Klar rechtsextremistisch, so bezeichnet die SPD die AfD in ihrem Antrag zur Vorbereitung eines Verbotsverfahrens. Jetzt soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Materialien, also Beweise für ein AfD-Verbot sammeln. Offizielle Organe wie die Bundesregierung können einen Verbotsantrag später dann einbringen. Das Bundesverfassungsgericht müsste am Schluss über ein Parteiverbot entscheiden.
Wegen der Diskussionen um die Senkung der Stromsteuer auch für Privathaushalte wird sich der Koalitionsausschuss am Mittwoch mit dem Thema befassen. Kanzleramtsminister Frey von der CDU sagte am Abend in der ARD, er sehe noch Möglichkeiten für Nachverhandlungen.
Man muss eben schauen, wo kommt das Geld letztlich her. Wir brauchen eine Umschichtung, bräuchten eine Umschichtung dann im Bundeshaushalt. Und wenn es dafür geeignete Möglichkeiten gibt und es in der Koalition insgesamt konsensfähig ist, dann ist es ein Weg, über den man sprechen kann. Ich bin da grundsätzlich offen. Das ist jetzt das, was das Kabinett gemeinsam entschieden hat. Das ist die Grundlage. Aber noch nie und nicht erst seit dem Fraktionsvorsitzenden Struck ist ein Gesetz so aus dem Bundestag rausgekommen, wie es reingegangen ist.
Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag ursprünglich vereinbart, die Stromsteuer für alle zu senken, also auch für Privathaushalte. Für das kommende Jahr ist nun aber nur geplant, das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft zu entlasten. Im Koalitionsausschuss nicht mehr mit dabei ist Saskia Esken. Seit dem Parteitag am Wochenende ist sie nicht mehr SPD-Vorsitzende. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas hat sie abgelöst. Was könnte Esken mit der neu gewonnenen Freiheit anstellen? Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann hat da eine Idee.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für Saskia Esken muss sich das heute ein bisschen anfühlen wie für Rentner an ihrem ersten Tag. So ganz ohne Sinn und Zweck. Ja gut, Esken ist immer noch SPD-Bundestagsabgeordnete. Dennoch dürfte ihr Telefon ab heute seltener klingeln. Und da besteht ja zu befürchten, dass sie gelangweilt auf komische Ideen kommt. Frau Esken braucht also dringend einen neuen Job. Und vielleicht bekommt sie den ja demnächst von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU. Die will nämlich die Wiese vor dem Reichstag kaufen, um, wie es heißt, gärtnerische Macht auszuüben. Im Moment ist für die Wiese noch der Bezirk Berlin-Mitte zuständig und der macht in Sachen Rasenpflege einen eher fragwürdigen Job. Vielleicht könnte Esken also künftig das tun, was viele Rentner gerne tun, gärtnern. Also den Rasen millimetergenau mit der Nagelschere stutzen und der Blattlaus auf den Rosen den Kampf ansagen. Sisyphusarbeit ist sie als Ex-SPD-Chefin ja gewohnt. Und schlimmer als jetzt kann der Rasen vor dem Reichstag ja eh nicht werden.
Ein Vorschlag unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. Schauen wir in die Welt. Die G7-Staaten unterstützen eine Ausnahme für US-Konzerne bei der globalen Mindeststeuer. Ein Abkommen sieht eigentlich eine Mindeststeuer für große Unternehmen vor. US-Präsident Trump wollte das für Konzerne aus den USA aber nicht gelten lassen. Aus Washington berichtet Wolfgang Landmesser.
Im Januar war es eine von Donald Trumps ersten Aktionen. Per Erlass ordnete er an, dass die USA aus dem internationalen Kompromiss über eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne aussteigen. Jetzt hat Trump offenbar zugestimmt, eine entsprechende Regelung aus seinem Riesensteuergesetz, der sogenannten Big Beautiful Bill, zu streichen. Andererseits mussten die G7-Länder akzeptieren, dass amerikanische Unternehmen von der globalen Mindeststeuer ausgenommen sein sollen. Die Finanzminister von Deutschland und Großbritannien haben die Einigung begrüßt. Das mache den Weg frei für den Kampf gegen Steuerflucht und Steuerdumping, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Es ist eine richtungsweisende Entscheidung für die Gesundheitsversorgung in Mittelbaden. Das neue Zentralklinikum kann am Münchfeldsee in Rastatt gebaut werden. Eine Baden-Badener Bürgerinitiative, die sich für den Klinikstandort Baden-Baden stark gemacht hatte, ist gestern bei einem Bürgerentscheid knapp gescheitert. SWR-Reporter Patrick Neumann berichtet.
Die Entscheidung war knapp. Etwa 45% stimmten für Baden-Baden als Klinikstandort. 55% hingegen setzten sich mit ihrem Wunsch nach dem Klinikstandort Rastatt durch. Die Abstimmungsbeteiligung lag bei knapp 40%. Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth zeigte sich erleichtert. Er sagte wörtlich, das Votum für den Standort Rastatt sei erreicht und nun werde man mit der Planung Vollgas geben. Rastatts Landrat Christian Dusch fühlt sich durch das Ergebnis ebenfalls in seinem Weg für den Standort Rastatt bestärkt. Er sei erleichtert und dankbar.
Und dann schauen wir von Rastatt auf die andere Rheinseite in die Pfalz. Live-Musik, eine Filmpremiere und vieles mehr gab es am Wochenende in Speyer beim SWR-Sommerfestival. Trotz Hitze waren rund 40.000 Besucherinnen und Besucher mit dabei. SWR-Reporterin Tanja Maurer fasst das Festival zusammen.
Die Festivalmeile mit ihren 46 Zelten war mittendrin, direkt auf der Maximilianstraße in Speyer. Dort stellte sich der SWR vor, aber auch andere Unternehmen und Vereine. Highlight war am Sonntag sicherlich der ARD-Familientag auf der Bühne vor dem Dom, denn viele Stars vom Kinderprogramm waren vor Ort. Unter anderem Bernd das Brot, die Maus und das Kikaninchen. Und auch die Konzerte an den drei Abenden auf der Bühne am Speyerer Technikmuseum haben wohl überzeugt. Unter anderem Helge Schneider spielte dort mit der SWR Big Band. Intendant Kai Gnifke war jedenfalls sehr zufrieden mit den rund 40.000 Besuchern. Bei der Hitze, dachte er, kommen kaum Menschen. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen.
Deutschland hat bei der Leichtathletik-Team-EM im spanischen Madrid den dritten Platz erreicht, hinter Italien und Polen. Speerwerfer Julian Weber aus Mainz holte am letzten Wettkampftag noch einen Sieg für die Deutschen. Aus der Sportredaktion berichtet Marcel Stober.
Weitspringerin Malaika Mihambo kam auf Platz 2, musste die Italienerin Iapichino vorbeiziehen lassen. Gute deutsche Resultate holten mit je einem dritten Rang außerdem Hochspringerin Imke Onnen und Sprinterin Sophia Jung über 200 Meter mit persönlicher Bestzeit. Saisonbestleistung schaffte Frederik Ruppert mit einem taktisch klugen Rennen über 5000 Meter und Platz 4. Bei der Team-EM darf pro Disziplin und Land ein Starter antreten. Je besser das Abschneiden, desto mehr Punkte kommen auf das Konto des Landes. Für die Leichtathletinnen und Athleten ging es auch um einen Formcheck, 2,5 Monate vor den Weltmeisterschaften in Tokio.
Bei der Fußball-Club-WM in Miami hat Bayern München mit 4:2 gegen das brasilianische Top-Team Flamengo gewonnen. München ging durch ein Eigentor des Gegners in Führung. Die weiteren Treffer versenkten Harry Kane, Leon Goretzka und nochmals Harry Kane. Im Viertelfinale wartet nun die härteste Nuss des Turniers auf den deutschen Rekordmeister, der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es insgesamt viel Sonne. Phasenweise zeigen sich dünne Wolkenfelder. Gegen Abend bilden sich in höheren Lagen teilweise ein paar kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen. Die Temperaturen klettern auf 29 Grad im Allgäu und bis zu 36 Grad in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Service.
Tja, und vielleicht war das bei Ihnen in der Schulzeit auch so. Sobald die Temperaturen an die 30 Grad gingen, da hat die Klasse hitzefrei gefordert und ist dann in Jubelstürme ausgebrochen, wenn man wirklich früher nach Hause durfte. Dass es da in der Arbeitswelt ein wenig anders aussieht, liegt auf der Hand. Aber wie sind eigentlich die Regeln? Das weiß mein Kollege Michael Matthias Nordhardt aus der ARD-Rechtsredaktion. Wenn es heiß wird im Büro, hat man denn auch einen Anspruch auf hitzefrei?
Nein, einen Anspruch auf hitzefrei, den gibt es nicht. Der Chef hat aber eine Fürsorgepflicht und deshalb darf er nicht einfach tatenlos zusehen, wenn das Thermometer höher und höher steigt. Ab 26 Grad im Büro, da soll der Chef Maßnahmen treffen, um für Abkühlung zu sorgen. Und ab 30 Grad muss er das sogar. Also zum Beispiel über Nacht und in den frühen Morgenstunden lüften, Ventilatoren aufstellen, Gleitzeit ermöglichen oder die Kleidungsvorschriften lockern. Wichtig ist aber, als Arbeitnehmer hat man keinen Anspruch auf ganz bestimmte Maßnahmen. Solange der Chef sich darum kümmert, dass die Arbeitsbedingungen erträglich sind, kann man also nicht verlangen, mach dies oder mach das.
Und was ist, wenn es so richtig, richtig heiß wird wie diese Woche?
Also wenn 35 Grad im Büro erreicht sind, da liegt die Schwelle, dann ist das Büro nicht mehr als Arbeitsraum geeignet. Bedeutet, Arbeiten ist da nicht mehr zumutbar und es müssen Lösungen her. Zum Beispiel, dass der Chef die Angestellten in andere, kühlere Räume schickt, wenn das irgendwie möglich ist. Wichtig ist aber, auch bei 35 Grad und mehr hat man keinen Anspruch auf hitzefrei. Und deshalb darf man auch nicht einfach den PC runterfahren und nach Hause gehen. Das geht wirklich nur in krassen Ausnahmefällen. Wenn der Arbeitgeber überhaupt nichts unternimmt oder wenn alle Maßnahmen nicht gegen die Hitze helfen. Und selbst dann darf man nicht einfach gehen, sondern muss vorher auf jeden Fall Bescheid sagen.
Und wie sieht's aus, wenn man nicht im Büro, sondern im Homeoffice arbeitet?
Also auch im Homeoffice sieht es ganz schlecht aus mit hitzefrei. Für die Temperaturen zu Hause in den eigenen vier Wänden ist der Arbeitnehmer nämlich selbstverantwortlich. Außerdem kann man sich, wenn es da zu heiß wird, oft dafür entscheiden, doch im Büro zu arbeiten. Und in vielen Fällen ist mit Homeoffice auch nicht gemeint, dass man zu Hause im Arbeitszimmer arbeiten muss, sondern dass man sich seinen Arbeitsplatz mobil aussuchen kann. Heißt, man kann der Hitze vielleicht auch dadurch entkommen, dass man sich ein kühles Plätzchen sucht und von da aus arbeitet.
Nun arbeiten ja längst nicht alle Menschen im Büro oder im Homeoffice, sondern manche müssen auch draußen arbeiten. Was muss der Arbeitgeber da machen?
Auch für Menschen, die draußen arbeiten, hat der Chef eine Fürsorgepflicht. Bedeutet, er darf sie nicht einfach in der Sonne brutzeln lassen, sondern er muss Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen. Welche Maßnahmen das sind, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Auf dem Bau zum Beispiel, wo die Sonne sticht, da kann es helfen, ein Sonnensegel aufzubauen, unter das sich die Arbeitenden immer wieder zurückziehen können. Oder kühle Getränke zu verteilen. Aber klar ist schon auch, dass es in diesen Fällen oft keine ideale Lösung geben wird. Deshalb kann es helfen, mit dem Chef zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie man die Arbeit draußen möglichst erträglich hinbekommen kann.
Informationen waren das von Michael Matthias Nordhardt aus der ARD-Rechtsredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute endet planmäßig die EU-Ratspräsidentschaft von Polen. Für das halbe Jahr hatte sich die polnische Regierung vor allem in der Sicherheitspolitik einiges vorgenommen. Lisa Bertram berichtet aus Warschau.
Unter dem Motto Sicherheit Europa wollte Premier Donald Tusk die EU-Staaten in den Verteidigungsmodus bringen. Das sei schwierig gewesen, sagte Tusk in seinem Fazit, aber er spricht von einem Durchbruch. Polen habe die Präsidentschaft in einer außergewöhnlich schwierigen Zeit von Kriegen und Konflikten übernommen und in der sei die Europäische Union aufgewacht, um zu einem globalen Akteur in Krisenzeiten zu werden. Gemeint ist damit zum Beispiel mehr Geld für Verteidigungsausgaben, wie das 150 Milliarden Euro Programm, das die EU aufgelegt hat, um gemeinsam Waffen kaufen zu können, die zum Großteil auch in den EU-Mitgliedstaaten produziert werden sollen. Andere Vorhaben ließen sich entgegen der polnischen Erwartungen nicht umsetzen. Da geht es zum Beispiel um das Verfahren zum EU-Beitritt der Ukraine. Ziel Polens war es eigentlich, während der Ratspräsidentschaft das erste Verhandlungscluster mit der Ukraine zu eröffnen. Dass aber Verhandlungen bald starten sollten, hat auch Kommissionschefin von der Leyen auf dem EU-Gipfel vergangene Woche deutlich gemacht.
Und morgen übernimmt dann Dänemark für die kommenden 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Im spanischen Sevilla beginnt heute eine UNO-Konferenz zur künftigen Finanzierung der Entwicklungshilfe. Zuletzt hatten mehrere Programme für arme Länder Schwierigkeiten, ihre Hilfen aufrechtzuerhalten, weil die USA ihre Zahlungen gestoppt hatten. Die Vereinigten Staaten sind auf der Konferenz nicht vertreten. Präsident Trump hat keine Delegation geschickt. Bevor das Treffen startet, gibt es auch schon einen Text für die Abschlusserklärung, wie Milena Pieper berichtet.
Das Ziel, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN bis 2030 zu erreichen. Darunter etwa Armut und Hunger beenden. Nichtregierungsorganisationen kritisieren, dass die Erklärung zu wenig konkrete Vereinbarungen enthalte. Ein großes Thema bei der Konferenz wird der Umgang mit Staatsschulden sein. Viele afrikanische Länder etwa sind hoch verschuldet. Weil sie viel Geld für Zinsen ausgeben müssen, bleibt weniger für Gesundheit oder Bildung. In diesem Zusammenhang geht es auch um mögliche Reformen von Finanzinstitutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds, die allerdings ohne die USA schwierig sind.
In Rheinland-Pfalz werden am Mittag Pilotschulen vorgestellt, an denen es ab dem kommenden Schuljahr das Pflichtfach Informatik gibt. Landesbildungsminister Teuber von der SPD informiert dann auch über die Einzelheiten des Unterrichts. Bekannt ist schon, dass Informatik ab der 7. Klasse gelehrt werden soll, und zwar an allen weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Tatjana Maria und Alexander Zverev. Auf ihnen ruhen in diesem Jahr die deutschen Hoffnungen beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Heute geht's los und unser Reporter Lars Pegelow fasst das Auftaktprogramm aus deutscher Sicht zusammen.
Der Court 8 auf der Anlage in Wimbledon ist zum Auftakt der deutsche Platz. Eva Lüß macht dort um 12 Uhr den Anfang. Anschließend treten nacheinander Laura Siegemund, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier auf Court 8 an. Sie alle haben Chancen in ihren Duellen, sind allerdings auch nicht klar favorisiert. Das offizielle Auftaktmatch des Turniers bestreitet traditionell Titelverteidiger Carlos Alcaraz auf dem Center Court, und zwar gegen den Italiener Fabio Fognini. Bei vorhergesagten Temperaturen um die 33 Grad trifft Alexander Zverev im 3. Match auf dem Center Court auf den Franzosen Arthur Rinderknecht.
In Herzogenaurach hat sich die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft auf die Europameisterschaft in der Schweiz vorbereitet. Heute reist die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück nun dahin, nach Zürich, und bezieht ihr EM-Quartier. Martina Knief ist für uns vor Ort und erklärt, was die Spielerinnen dort erwartet.
Endlich mal wieder ein Hotel in City-Nähe. Es sind nur rund 5 Kilometer bis zum Zürichsee und in die Innenstadt. Trotzdem ist es in dem Hotel sehr ruhig mit viel Grün drumherum. Es wird auch in der Schweiz in den nächsten Tagen so richtig heiß werden. Neben den Trainingseinheiten wird es dann vor dem ersten Spiel auch noch eine Teambuilding-Maßnahme geben. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Geschäftsführer Sport Andreas Rettig haben die deutsche Mannschaft gestern zum Abschluss der Vorbereitung in Herzogenaurach besucht und gemeinsam mit den Spielerinnen und dem Staff gegessen. Am Freitag geht es dann in St. Gallen gegen Polen für die deutsche Mannschaft los und das Ziel ist, um den Titel mitzuspielen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.